Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Gast bei Doppelkopf ist heute Hans-Peter Hogen im Gespräch mit Michaela Wunderle. Wer im Café Größenwahn im Frankfurter Nordend verkehrt, kennt Sie, Hans-Peter Hogen. Sie stehen da seit bald 30 Jahren hinter dem Tresen. Zudem setzen Sie sich auch schon ein halbes Leben lang für die Belange von Homosexuellen ein. Und seit Herbst letzten Jahres sind Sie Träger des Hessischen Verdienstordens am Bande. Also Gastwirt, Schulenpolitiker, Ordensträger, was gefällt Ihnen am besten?
Ja, schwer zu sagen. Erstmal Gastwirt, würde ich sagen, weil das mein Beruf ist und auch ein bisschen meine Bestimmung. Ich habe früher als Schüler und dann als Student auch bei meiner Tante gearbeitet, im großen Ausflugsrestaurant, und es hat mir großen Spaß gemacht. Und letztlich habe ich sehr gerne, oder ist meine Einstellung, auch Leute zu verwöhnen oder eben für andere Menschen da zu sein und einen Kommunikationsort zu haben, wo man eben miteinander schöne Zeit verbringen kann.
Ich möchte über Ihren Orden sprechen, den Ihnen die hessische Landesregierung verliehen hat, und zwar für Ihren sehr hohen persönlichen Einsatz für die Rechte und Belange von homosexuellen Männern und Frauen. Sie sind mit diesem Orden der erste Schule, glaube ich, der solchermaßen geehrt wurde. Ist das richtig?
Ja, vom Land Hessen auf jeden Fall. Es gab ja schon ein paar prominente Schwule, die ausgezeichnet wurden mit dem Bundesverdienstkreuz, aber von Hessen ist das erste Mal. Und das ist einfach auch ein Zeichen dafür, würde ich mal sagen, dass ein hessischer Ministerpräsident, doch CDU, mittlerweile dazu in der Lage ist und das auch will, letztlich Schwule auszuzeichnen für das, was sie gemacht haben für die Gesellschaft, für die homosexuellen Bewegungen.
Haben Sie denn im Größenwahn gefeiert?
Wir haben gefeiert in der Dienstvilla des Ministerpräsidenten, das ist so üblich, da wird es dann verliehen. Und da kam der Staatssekretär aus dem Wissenschaftsministerium. Und man kann dann Leute dazuladen, so 30 Stück, mit, also Wegbegleiter und Mitstreiter sozusagen. Und so ist es ja auch bei mir. Es geht ja nicht um nur meine Leistung, sondern es sind immer Leistungen von Leuten zusammen. Das sind Gruppen, die sich zusammen engagieren. Und ich bin so ein Typ, ich brauch's geradezu, auch mit anderen zusammen mich zu engagieren. Dann haben wir dort gefeiert. Nachher haben wir in dem schönen Café Maldana noch Kaffee getrunken. Und abends war ich dann mit sehr nahen Freunden nochmal Essen im Größenwahn.
Diesen Orden, hessischen Verdienstorden am Bande, wie bewahren Sie den denn auf und wo?
Ja, eine gute Frage. Der liegt in meinem Schrank, in dem Schächtelchen, so wie ich ihn bekommen habe. Und da liegt der. Man bekommt eine kleine Anstecknadel, die ist dabei sozusagen. Die könnte man tragen, wenn man zum Beispiel in die Oper geht oder wenn irgendwelche Anlässe sind. Das ist aber so eine ganz kleine, diskrete Anstecknadel, genauso wie diese rote AIDS-Schleife, die Solidarität mit AIDS-Kranken eben ausdrückt.
Haben Sie es schon mal getragen?
Nein, noch nicht, nee.
Noch nicht. Sie haben es schon angedeutet. Man könnte doch sagen, die Ordensverleihung an Sie spiegelt ein Stück Emanzipationsgeschichte wider, was jetzt die Situation von homosexuellen Männern und Frauen in der Gesellschaft anbelangt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man den Bogen nimmt von der ersten Reform des Paragraphen 175 bis 1969, war das ja verboten, homosexuelle Beziehungen zu haben zwischen Männern. Und bis 1969 wurden ja auch noch 60.000 Männer verurteilt nach dem Paragraphen 175. Der von den Nazis verschärfte Paragraph wurde ja übernommen, unverändert nach dem Kriege. Und viele Männer haben dort dadurch ihre Existenz verloren. Sie wurden verurteilt, ihre Arbeitgeber wurde davon informiert und somit...
Sie mussten ins Gefängnis.
Ja, sie mussten ins Gefängnis und somit haben sie ihre Existenz verloren. Und das ist eben der Anfang gewesen, dann der positive Anfang 1969, die erste Reform. 1973, sozusagen ab 18, war es dann erlaubt, dass homosexuelle Männer miteinander ihr Leben leben konnten. Und ja, das geht ja weiter. Dann 70er Jahre waren eine Zeit der Befreiung und wo eben man doch sehr offen das gelebt hat. Und für mich eben ganz wichtig, die Studentenbewegung. Ich war Mitglied der Studentenbewegung und die Frauenbewegung auch, die hat uns eben auch den Weg geöffnet, die patriarchalen Strukturen, die für uns ja sehr hinderlich waren und diese alte Denkweise, dass eben alles nur heterosexuell gesehen wurde durch die heterosexuelle Brille, das wurde eben dort in Frage gestellt dadurch.
Würden Sie denn sagen, dass Ihre Auszeichnung jetzt Normalität signalisiert?
Ja, ein Stück mehr Normalität auf jeden Fall. Ich meine, wer hätte sich 1971, wo wir voll zu Gange waren mit der Studentenbewegung, mit der Hausbesetzerbewegung, wer hätte sich da vorstellen können, dass eines Tages Schwule heiraten können oder eben die Partnerschaft eingehen können. Heirat ist es ja noch nicht. Und das ist doch vom Bundesverfassungsgericht ja auch alles abgesegnet sozusagen. Und es ist schon ein großer Wandel passiert. Aber es gibt auch andere Fälle. Und ich könnte einige aufzählen, wo heutzutage immer noch Homosexuelle doch aufs Schärfste diskriminiert werden und wo sie einfach benachteiligt sind.
Wo denn zum Beispiel?
Wir haben ja gerade zum Beispiel einen Fall, der ging auch durch die Presse, ein Freund von mir, der seit 25 Jahren Jugendarbeit macht im Kolpingwerk und irgendwie durch eine Information über eine Internetseite, die nur von Schwulen sozusagen genutzt wird, hat der Arbeitgeber dann Kenntnis davon erhalten, dass er homosexuell ist und ist fristlos entlassen worden. Sie haben einfach wirklich nachgeforscht anscheinend und ihn dann so dafür verantwortlich gemacht. Aber das hat hoffentlich keinen Bestand vom Arbeitsgerichtstermin, der im April stattfindet.
Die Lebenspartnerschaft, ja. Da sind die Lebenspartner ja auch nicht völlig gleichgestellt mit heterosexuellen Lebenspartnern,
ja,
nicht?
Also, soweit ist es noch nicht.
Und das wird also sie sind nicht steuerlich gleich?
Steuerlich, Erbrecht nicht, versicherungsrechtlich gibt es dort auch Differenzen.
Im Adoptivrecht von Kindern?
Ja, Adoptivrecht sowieso, das ist eine heikle Sache. Familie, da gibt es eben die alten Auffassungen, die dann eben heutzutage auch noch durchschlagen, obwohl es ja von lesbischer Seite oder von Homosexuellen, die sozusagen aus einer Familie herauskommen, Kinder mitbringen, die eben vor dem Problem ja stehen und einfach, wo dann nicht die gleichen Rechte in Anspruch genommen werden können wie bei den Heterosexuellen.
Hans-Peter Hogen, Sie sind ein katholischer Bauernsohn vom Niederrhein.
Genau, ja? Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, war der Hoferbe, habe zwei sehr liebe Schwestern, eine älter, eine jünger. Ich war nun ausgeguckt als Nachfolger für meinen Vater, aber irgendwie war ich anders als die anderen, das habe ich vorher natürlich nicht gewusst, aber ich habe schon in der Pubertät dann später gemerkt, dass ich doch sensibler war, vielleicht ein bisschen weicher als die anderen, dann auch mal gehänselt wurde, halt doch nicht vielleicht so männlich wie die anderen. Es war ein großes Unbehagen, eben auf dem Lande zu leben. Wir haben Einzelgehöft, einen größeren Hof gehabt und ich habe mich aber sehr immer mit der Kirche verbunden gefühlt. Der Pfarrer hat mir auch sehr geholfen, dann letztlich in das Internat, in das bischöfliche Internat zu kommen, Gastonk am Niederrhein.
War das nicht ein großes Drama, als Sie Ihrem Vater gesagt haben, ich will nicht dein Hoferbe sein, ich will nicht Bauer werden?
Ja, das war schon ein großer Knacks, weil ich eben nicht seinen Vorstellungen entsprechen konnte und wollte. Und ich war dann auch, obwohl ich erst 10, 11 war, doch innerlich fest entschlossen. Das war für mich ein richtiger Wendepunkt, die Eltern zu verlassen und eben auf dieses Internat zu gehen. Weil das für mich eine Chance war, mich frei zu schwimmen, meinen Horizont zu erweitern. Ich hatte auch vor, ehrlicherweise, Priester zu werden. Das war für mich was sehr Erstrebenswertes. Im Nachhinein habe ich mal überlegt, wo ich überhaupt mein Wissen her habe. Ich habe seinerzeit ganz viel im Alten und Neuen Testament gelesen.
Und vielleicht kommt daher auch der Wunsch, dass Sie Priester werden wollten, Hans-Peter Hogen.
Ja, das war ja auch was Erstrebenswertes. Wenn man sich eine Situation in dem nahen Dorf anguckt, da ist der Pfarrer natürlich, oder Kleinstadt war das ja, da ist der Pfarrer die angesehene Person. Außerdem in der Kirche, ja, man fühlt sich aufgehoben, wenn man in dem Glauben lebt und aufgewachsen ist. Man fühlt sich aufgehoben, man identifiziert sich mit den Grundsätzen. Und für mich war das eigentlich schon damals, ist das auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe mir das im Nachhinein mal überlegt, woher das kommt, dass ich mich engagiere, auch für andere, natürlich auch für meine eigenen Interessen, aber eben für die, zum Beispiel für die Gleichberechtigung der Homosexuellen oder eben so, was man unter Nächstenliebe so sieht und dass dort die Wurzeln gelegt sind sozusagen.
Pfarrer sind Sie aber dann doch nicht geworden. Sie haben dann angefangen, Jura zu studieren.
Es gibt ja den Zölibat und der verbietet ja die Sexualität zwischen Menschen überhaupt. Von Homosexualität hatte ich da noch keinen richtigen Begriff. Also ich wusste, ich kann dem Zölibatsgebot nicht genügen. Und dann fiel das für mich von daher weg. Es hat mir sehr leid getan. Ich wäre sehr gerne Pfarrer geworden. Dann kam dann ein Berufsberater vom Bischof von Münster und der hat gemeint, ich hätte ein großes Gerechtigkeitsgefühl. Das auch wieder. Ich sollte doch mal Jura studieren. Da wäre ich ganz gut aufgehoben. Das habe ich dann auch begonnen in Münster 1969 nach meiner zweijährigen Bundeswehrzeit.
Und Frankfurt, da waren zwei Juristen, die haben Sie interessiert, Rudolf Viethölter. Er hat Denninger.
Das war das Viethölter-Denninger-Projekt, was eben vom Ansatz her sich zur Aufgabe gestellt hat, eben tatsächlich Geschichte von Jurisprudenz zu hinterfragen und auch die gesellschaftliche Aktualität eben einzubeziehen. Aber in Frankfurt, ich kam am Hauptbahnhof an und schon, glaube ich, beim ersten oder zweiten Mal habe ich mir dann eine Schwulenzeitschrift geholt, was mich dann noch sehr aufgeregt hat. Aber es hat noch ein Jahr gedauert, bis der Prozess so weit war, dass ich mich dazu bekennen konnte. Ich hatte ja meine alte Ideologie noch. Bei der Bundeswehr wurde die schon ein bisschen in Frage gestellt. Auf dem Internat durften wir zum Beispiel gar keinen Spiegel lesen, die Zeit nicht.
Was heißt alte Ideologie? Sie dachten konservativ, oder?
Ja, ja, konservative Ideologie und das alte christliche Verständnis sozusagen, das Tradierte. Die Moralwerte und so weiter, wo ich dran geglaubt habe, wo ich mit eins mit mir war. Ich sage ja immer, die Frauenbewegung war für uns Schwule ganz wichtig. Es war schon die Voraussetzung dafür, dass Patriarchalismuskritik geübt werden konnte und dass Männlichkeit, die Rolle hinterfragt wurde. Und das war für uns die Möglichkeit, dann eben einfach unsere Lebensweise, unsere Form auch zu leben.
Hans-Peter Hogen, da passt die Musik, die Sie mitgebracht haben. All You Need Is Love von den Beatles. Love is all you need. Love is all you need. Mit am Tisch heute bei Doppelkopf HR2 Hans-Peter Hogen, Schwulenpolitiker, Wirt des Café Größenwahn und Ordensträger. Im Gespräch mit Michaela Wunderle. Wir hatten jetzt gerade All You Need Is Love, eine der Musiken, die Sie mitgebracht haben. Hans-Peter Hogen, Sie wollten noch was dazu sagen.
Letztlich kann man das so über das Leben drüber schreiben. Bei den christlichen Werten gibt es eben auch die Liebe. Bei Paulus steht zum Beispiel: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Am größten jedoch unter ihnen ist die Liebe. Ja, wenn ich mit Mensch und Engelzungen reden würde, aber die Liebe nicht hätte, wäre ich tönendes Erz und so weiter. Das ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit und eben auch dann gleich im Anschluss die Nächstenliebe. Das heißt, dass man eben nicht nur für sich selbst glücklich ist oder die Liebe leben will, sondern eben sich auch für andere einsetzen will, dass man sich sehr gut versteht miteinander.
Das haben Sie dann ja auch zu einem Lebensmotto für sich gemacht, sich auch für andere einzusetzen. Sie gehörten ja mit fünf anderen zu der Initiative Mahnmal Homosexueller. Ihr Engagement hat es dann zustande gebracht, dass es seit 1994, glaube ich, dieses Mahnmal gibt im Herzen der Stadt auf einem kleinen Platz zwischen Schäfergasse und Altergasse. Der kleine Platz heißt Klaus-Mann-Platz seit damals und darauf steht der sogenannte Frankfurter Engel, eine Figur der Künstlerin Rosemarie Trockel. Der Engel ist eine christliche Figur, ein christliches Symbol. Warum haben Sie sich gerade für einen Engel entschieden?
Man kann durchaus fragen, wir haben auch viel Kritik bekommen aus der Schwulenszene und viele Fragen auch aus der Frankfurter Gesellschaft, warum ein Engel genommen wurde, warum wir das überhaupt akzeptieren. Der Engel steht in der Geschichte da als Bote. Er trägt die Botschaft sozusagen, dass die Homosexuellen verfolgt und umgebracht wurden. Die Künstlerin hat nämlich an ihm was vorgenommen. Mhm. Es wurde ihm der Kopf abgeschlagen, sozusagen, dass eine offene Wunde am Hals zu sehen ist.
Also der Kopf wurde abgeschlagen und wieder aufgesetzt, aber so, dass deutlich eine Narbe erkennbar ist. Ne?
Ja, eine Narbe zu sehen ist. Und die Flügel sind auch gebrochen, sozusagen. Mhm. Es gab auch in der schwulen Szene zum Beispiel Leute, die sich gedacht hatten, naja, man stellt da einen schönen jungen Mann wie den David hin von Michelangelo. Ich denke, dieser Engel ist zwar leise, aber er sagt, was er sagen soll. Und auf seinem Sockel steht folgender Spruch: mhm. Homosexuelle Männer und Frauen wurden im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet. Die Verbrechen wurden verleugnet, die Getöteten verschwiegen, die Überlebenden verachtet und verurteilt. Daran erinnern wir in dem Bewusstsein, dass Männer die Männer lieben und Frauen die Frauen lieben, immer wieder verfolgt werden können. Ja, Frankfurt am Main, Dezember 1994. Und das Mahnmal heißt Mahnmal homosexuellen Verfolgung.
Mhm. Im gewissen Sinn hat ja der Hass auf die Homosexuellen das Ende des Dritten Reiches überdauert. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es sehr, sehr lang gedauert hat, fast 50 Jahre, bis es überhaupt zu so einem Mahnmal kam.
Ja, allerdings. Es gab ja viele Wiedergutmachungen, aber eben für die Homosexuellen eben nicht. Und mittlerweile ist diese Generation schon verstorben und wir können ihnen da auch nicht mehr viel gut machen.
Um nochmal auf das Mahnmal zu kommen, ich fand es sehr beeindruckend zu lesen, dass sie 2/3 der Kosten, und ich glaube insgesamt kostete das Mahnmal 350.000 Mark, das ist ja ein ganzer Batzen, dass die Initiative, der sie angehörten, 2/3 dieser Gelder durch Spenden zusammengebracht hat.
Ja.
Durch Spenden bundesweit, stelle ich mir vor, oder nur in Frankfurt.
Nein, bundesweit, aber das war schon hauptsächlich auch, kam das aus Frankfurt. Da wurde eine große Spendenaktion gestartet. Da gab es aber auch viele Organisationen und Institutionen, die sich dort beteiligt haben. Aha. Tigerpalast zum Beispiel, man muss das mal hervorheben, hat ein großes Benefiz gemacht, das war ganz wichtig. Man muss auch die Stadt Frankfurt insoweit hervorheben, seinerzeit Frau Reisch und auch die Stadtverordnetenversammlung. Sie haben ja sehr viel gemacht für die Forschung zum Beispiel. Sie haben Gelder bereitgestellt, um diese Zeit zu beforschen. 89 hat ja unsere Initiative sich gegründet. Auch wahrscheinlich so ein bisschen, weil seinerzeit die Diskussion war über das Mahnmal Börneplatz. Mhm. Und die Leute waren sensibilisiert für die Vergangenheitsschau sozusagen. Und so kamen wir halt auch auf die Idee, uns mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen und bei der Stadt anzumahnen, eben auch ihre Verantwortung wahrzunehmen, der verfolgten, ermordeten Homosexuellen zu gedenken.
Hans-Peter Hogen, in der Laudatio zu Ihrer Ordensverleihung, um nochmal darauf zurückzukommen, heißt es, dass Sie auch sehr viel getan haben, um AIDS-Kranke aus der Ächtung und Isolierung herauszuholen und dass Sie sehr viele Aktivitäten unternommen haben, die sich zusammenfassen lassen unter dem Motto gegen das Schweigen ankämpfen. Also Sie haben zum Beispiel den Lauf für mehr Zeit initiiert.
Ja, mit anderen zusammen. Wie gesagt, das waren Bürger und Bürgerinnen eben aus der Stadt, unter denen auch Schwule und Lesben waren und eben auch ich. 1996, sozusagen auf dem Höhepunkt der AIDS-Katastrophe, da hatten wir die Idee gehabt, etwas zu machen, was eben sich am Sport orientiert. Mhm. Und wir wollten eben einen Lauf installieren, der mitten durch Frankfurt führt, um das Thema in der Gesellschaft mitten einzupflanzen. Und das ist uns auch gelungen. Und dieses Jahr hat das ja zum 11. Mal stattgefunden. Mhm. Und das sind dann doch mittlerweile 3000 Frauen und Männer geworden, zum Teil auch mit ihren Kindern eben dort mitlaufen. Und dann doch jedes Jahr mittlerweile mehr als 100.000 Euro sozusagen.
Erlaufen. Da laufen Menschen, tausende von Menschen, die laufen da durch die Stadt 5 Kilometer für eine Krankheit, die vor 20 Jahren als etwas ganz Unappetitliches und extrem Bedrohliches angesehen wurde. Gut, bedrohlich ist sie ja auch.
Als AIDS aufkam, da war das wirklich eine Riesenkatastrophe für uns Homosexuelle zuallererst, weil der Traum vom freien Leben, von der freien Sexualität, der war ausgeträumt schlagartig. Mhm. Und die gesellschaftliche Reaktion war zuerst auch sehr konservativ, sehr bedenklich. Man wollte uns ja doch wieder, beziehungsweise die AIDS-Kranken, einsperren in Quarantäne, in besondere Häuser, weil man doch Angst hatte, dass die Infektion weitergeht oder dass diese Leute die andere wieder infizieren könnten. Ist es eben auch ein ganz großer Erfolg der bundesrepublikanischen Gesellschaft, dass eben Frauen und Männer, auch Politiker wie Frau Süssmuth, gesagt haben, nein, wir wollen eine liberale Reaktion. Die beste Prävention ist, die Menschen anzunehmen, wie sie sind, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, dass sie dadurch frei werden können, dass sie eben sich so selbstverantwortlich auch verhalten können und darüber hinaus eben auch durch das Engagement füreinander der Krankheit entgegenarbeiten können.
Man muss sich dann zu pragmatischen Lösungen bequemen, nicht?
Ja, für uns Homosexuelle war das ganz wichtig, AIDS. Es war eine Katastrophe, das ist es. Und bis 96, bis diese neuen Medikamente kamen, war es fürchterlich. Ich konnte wirklich große Teile meines Adressbuches ausstreichen.
Die starben alle.
Die starben alle. Und das war wirklich schrecklich. Auf der anderen Seite wurde aber der Fokus der Gesellschaft auf uns gerichtet,
ja,
auch auf Aktivitäten, auf unser Engagement. Die Leute haben gesehen, das sind ja Menschen zum Anfassen, die sich auch füreinander einsetzen. Die großen Hilfebewegungen auch in der Szene kamen an die Öffentlichkeit, auch die Hilfebewegung von der übrigen Gesellschaft. Man hat miteinander geredet, man hat sich engagiert bei anderen Benefizen. Oper Frankfurt hat sich auch zum Beispiel 95, 96 dazugestellt. Und dadurch ist eine Stimmung in der Gesellschaft entstanden. Ja, Homosexuelle sind verantwortlich handelnde Menschen. Und dadurch wurde es dann auch leichter, eben zu der Forderung zu kommen, dass wir als gleichberechtigte Bürger anerkannt werden wollen und müssen. Und wurde es uns auch leicht gemacht, das der Gesellschaft zu vermitteln.
Wenn es um AIDS geht, dann müssten Sie als aktiver Schwuler doch eigentlich mit der Kirche im Dauerclinch liegen. Ich meine, die Kirche hält sowohl Homosexualität für Sünde und Kondome aber auch, die im Fall von AIDS aber doch lebensrettend sein können.
Es gibt allerdings eine große Differenz zur katholischen Kirche. Und sie hat uns doch seinerzeit oder die AIDS-Kranken beschimpft, als wir wären von der Geißel Gottes getroffen worden und hat versucht, uns auszugrenzen. Und da haben wir ja auch dann eine große Aktion gestartet im Fuldaer Dom unter der Überschrift Willkommen im Dom.
Fuldaer Dom, da fand eine Bischofskonferenz
ja,
statt.
1991. Ja, 1991. Dann haben wir unseren Protest nach außen getragen und dort dann die Kirche sozusagen gestürmt, ein Transparent getragen, stoppt die Kirche bringt uns den Tod, weil es saßen ja da 65 Bischöfe.
Das muss für Sie doch auch ein ganz großer Tabubruch gewesen sein.
Ja, das hat mir sehr wehgetan, aber es war ja nötig. Sie wollten uns nicht akzeptieren und wie soll man zu seinem Selbst zur Akzeptanz kommen? Und man hat vorher ja versucht, mit ihnen zu reden und wirklich die besten Argumente haben nicht genutzt. Die Kirche war doch sehr, sagen wir mal, vornehm ausgerückt verhalten in der Reaktion und sehr rückwärtsgewandt. Ja, und dann haben wir den Protest eben dort vorgetragen.
Wie ging das denn weiter? Trillerpfeife, Transparente, große Störung, große Provokation und wie
ja.
Haben
ja, dann
die
haben die, es ging ein großes A, die Orgel hörte auf zu spielen, es ging ein großes A durch den Dom von Fulda. Dann haben wir uns hingeworfen sozusagen, weil sie wollten uns wegtragen dann. Dann haben sie dann uns mit Gewalt sozusagen dort weggeschleppt mit Fußtritten und Bischöfe haben einfach weggeguckt.
Mhm. Hans-Peter Hogen, ist es wieder Zeit für Musik? Diesmal ist es eine traurigere Musik als die von den Beatles?
Philadelphia, ein Film, der beschreibt den Weg eines Rechtsanwaltes, der sich infiziert hat, der ausgegrenzt wird in der Gesellschaft, von seinen Anwaltskollegen allein gelassen wird. Die Musik von dem Film, die drückt sehr viel aus über die Trauer und über die Tragik, die AIDS für uns bedeutet hat und noch bedeutet.
Heute Gast bei Doppelkopf HR2 ist Hans-Peter Hogen, Gründer des Café Größenwahn und Schwulenpolitiker, der sich auch ganz stark engagiert hat für die Unterstützung von AIDS-Kranken.
Ja, grundsätzlich wollte ich noch was zu AIDS und Gesellschaft sagen. Wir haben eigentlich Bezug genommen auf AIDS und Schwule. Es ist natürlich auch so, dass zunehmend Frauen infiziert worden sind und auch gefährdet sind und natürlich im Drogenbereich sowieso Leute infiziert werden und dass es einfach wichtig ist, dass man in Zukunft Geld auch zur Verfügung stellt für die Prävention, insbesondere was Jugendliche angeht. Heutzutage wurde mal eine Umfrage gemacht unter Jugendlichen, die haben gesagt, naja, meine Freundin nimmt Kondom, also ich kann kein AIDS kriegen oder wie auch immer. Nee, die nimmt die Pille, ich kann kein AIDS kriegen. Also auf Kondome sind sie gar nicht gekommen. Und ich wollte sagen, dass eben weltweit doch 40 Millionen Menschen infiziert sind.
Also ich habe die Zahl gefunden, 65 Millionen.
Ja, deswegen war mir das jetzt wichtig, nochmal das zu sagen, dass das eben gesamtgesellschaftlich auch ein wichtiges Problem ist und dass da auch für die Prävention einfach viel getan werden muss. Die AIDS-Hilfe Frankfurt kriegt keinen Pfennig für Prävention. Das muss alles mit Ehrenamtlichen gemacht werden.
Ja, in Europa hat man sich sozusagen an AIDS gewöhnt, weil man ja nicht mehr so schnell dran stirbt, sondern es ist eine chronische Krankheit geworden und damit ist die Therapie so weit gediehen, dass man damit leben kann, vielleicht nicht gut, aber doch, und damit ist die Bedrohung etwas geschwunden.
Das stimmt aber auch nur zum Teil. Es gibt ja viele, die vertragen die Medikamente gar nicht, die gelten dann als austherapiert und sterben dann doch. Und es ist allerdings kein Vergleich mit der Situation vor 95, bevor es diese Medikamente gab.
Hans-Peter Hogen, ich habe Sie jetzt dreimal als Gründer oder Mitgründer des Kaffee Größenwahns vorgestellt. Deswegen möchte ich doch über Kaffee Größenwahn reden. Am 1. Dezember 78, glaube ich, wurde im Größenwahn zum ersten Mal Bier ausgeschenkt. Und seither ist es die Szene Kneipe Frankfurts. Bevor wir über Ihr Erfolgsrezept reden, wenn es eines gibt, wollte ich doch mal wissen, was hat es eigentlich mit dem Namen auf sich? Ist das Größenwahn, ist das programmatisch gemeint oder eher selbstironisch?
Eigentlich wollten wir ja einen Kaffee machen. Ich bin dann sozusagen in Mitte der 70er Jahre gefahren nach Wien und habe da die Kaffeehäuser mir angeschaut, in Paris diese Art Deco-Restaurants mir angeschaut und auch Cafés und auch in Berlin, soweit ich was finden konnte. Wie gesagt, und als dann an die konkrete Suche ging, haben wir gemerkt, in der Innenstadt ist es alles zu teuer. Es gibt auch nicht diese tollen Räume, wie zum Beispiel in Wien. Dann ist es eine einfache Eckkneipe geworden, was wir ja auch heutzutage sind. Wir sind ja eine Eckkneipe mit gutem Essen.
Und trinken.
Und trinken natürlich, ja. Wir wussten erstmal nicht, wie wir es nennen sollten. Ich habe es ja mit zwei Freunden gegründet sozusagen. Und die Freundin von dem einen Freund, die hat noch in München der 20er, 30er Jahre gelebt. Sie kannte das frühere Café Stefanie in München, im Volksmund Café Größenwahn. Und sie sagte, warum nennt ihr es nicht Café Größenwahn? Der Größenwahn war aber auch negativ konnotiert durch das Dritte Reich, Größenwahn. Wir wollten es aber eben positiv füllen. Wir haben uns an die Tradition der 20er, 30er Jahre gestellt. In Berlin gab es ja auch einen Café Größenwahn mit Claire Waldorf. Und in Wien gab es auch ein Café, was Café Größenwahn hieß im Volksmund. Wir wollten daran anknüpfen und eben ausdrücken, dass wir neue Ideen hatten für eine Kommunikation in einem Café, in einer Kneipe.
Ich möchte mal vorlesen, was ein Stammgast des Größenwahns 1980 gedichtet hat. Dieses Gedicht ist zu finden in dem Buch, das der Größenwahn zu seinem 25-jährigen Bestehen herausgegeben hat. Also es heißt so, dicker Rauch, zerfetzt von welken Blumen, ehemals weiße Vorhänge, Lesbis, Schwulis, Studentnix, Chauvis, wahnsinnig, größenwahnsinnig.
Ja, das hat für die damalige Zeit ganz bestimmt gepasst. Aber wie gesagt, wir haben ja aufgemacht und am ersten Abend sage ich zum Hans Jürgen, der jetzt immer noch mein Geschäftspartner und guter Freund ist, sage ich, es kommt bestimmt niemand. Warum sollen die denn jetzt in unsere Eckkneipe kommen? Und es war vom ersten Abend an sehr voll. Wir sind zu der Szene-Kneipe geworden, wo man anders miteinander versucht hat umzugehen als eben an anderen Orten, wo eben Frauen und Schwule und Lesben auch akzeptiert waren. Aber was wir nicht wollten, und das wird häufig so gesehen, wir wollten nie auch eine Schwulenkneipe zum Beispiel sein, sondern dass es einfach selbstverständlich nebeneinander existiert und miteinander.
Es gab da diesen Spruch, die Welt soll wärmer und weiblicher werden. Sie gelten als Erfinder dieses Spruchs, stimmt es, Hans-Peter Hogen?
Zu einer hessischen Landtagswahl hatte ich die Idee 1984, Hessen soll wärmer und weiblicher werden. Da haben wir auch ein Plakat gedruckt und haben versucht, das so ein bisschen locker zu beeinflussen. Mittlerweile sehen wir das ja alles global und dann sagen wir, die Welt soll wärmer und weiblicher werden. Beziehungsweise zu unserem 25-Jährigen haben wir dann eben auch ein entsprechendes Signet entwickelt. Und das meint einfach, dass die Rechte von Frauen und Schwulen in einer Gesellschaft ein Gradmesser der Freiheit sind. die in einer Gesellschaft herrscht. Je gleichberechtigter Schwule und Frauen in einer Gesellschaft sind, desto freiheitlicher ist eine Gesellschaft. Und das stimmt heute immer noch. Guckt man in die Welt hinein, dann kommt man zu dem Ergebnis.
In der Mannschaft des Größenwahns, da arbeiten auch Frauen mit.
Ja, Mann oder Frauschaft, ja, durchaus.
Wir
haben ja eine Küchenchefin seit Mitte der 80er Jahre, die ist immer noch da und die...
Wie heißt sie denn, die Küchenchefin?
Brigitte Trouvin, sie ist eine sehr diskrete, zurückhaltende Frau mit vielen neuen, inspirativen Ideen. Unser Konzept ist ja, mit frischen Produkten ein gutes Essen zu machen, neue Ideen zu bringen, aber im einfachen Ambiente. Und diese Küchenchefin Brigitte Trouvin oder Gitti, wie ich sie nenne, sie ist ja wie eine jüngere Schwester für mich. Sie setzt das auch um mit ihrer Mannschaft allerdings.
Ja, also die Gäste im Größenwahn, die sitzen ja in der Regel ganz dicht gedrängt aneinander an diesen blanken Holztischen, dafür für das Größenwahn charakteristisch sind. Und das fördert ja sozusagen einen egalitären Zug. Ist denn das das Erfolgsrezept des Größenwahns?
Wir wollten, wollen wir mal sagen, wir haben ja nicht geschielt jetzt auf feine Kundschaft in dem Sinne, sondern wir wollten eine neue Art des Umgangs miteinander dort möglich machen, mhm, in unserer Kneipe, mhm, und dann auch zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und letztlich haben wir es ja mittlerweile wohl auch erreicht. Da sitzt der Anwalt mit dem Studenten oder dem Bewohner des Viertels oder einem anderen Bewohner des Viertels zusammen, Männer wie Frauen, wie Schwule, wie Lesben. Soweit hat sich das auch durchgesetzt. Wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen würden, das mal so durchzusetzen. Allerdings muss man auch immer wieder betonen, als wir angefangen haben, das zu machen und diese Ideen hatten, war das ja nicht selbstverständlich. Heutzutage ist das ja eigentlich schon Programm für alle, in Anführungszeichen, Kneipen der Stadt, dass so miteinander umgegangen wird. Wir hatten schon auch eine gewisse Vorreiterfunktion seinerzeit. Für mich war es ganz wichtig, einig mit mir selbst zu sein und auch nicht mal die Nase hochzutragen, jetzt wir haben Erfolg gehabt, sondern wir arbeiten da drin, genauso wie vor 28 Jahren, der Hans-Jürgen und ich sozusagen als Gründer immer noch. Viele andere Gastwirte sind ja erfolgreiche Gastronomen geworden mit vielen Kneipen. Das ist auch bewundernswert, dass sie das so geschafft haben. Aber mein großer Traum war ja immer, eine Gastronomie am Fluss zu machen. Gott, es hat sich nicht ergeben. Gott weiß, wofür es gut ist. Wir sind dort an dem Platz und geben dort unsere Ideen rein, unsere Persönlichkeit. Und wie gesagt, wir sparen auch nicht an dem, was wir einsetzen, an den Produkten, und versuchen doch, was Reelles anzubieten und eine freundliche Stimmung zu verbreiten. Und da muss man auch das Servicepersonal bei uns mal, die ganzen jungen Männer und Frauen, die dort arbeiten, mal auch loben. Wir wollen die Gäste. Mhm. Und wir sehen Gastronomie auch als einen dienenden Beruf. Und das versuchen wir auch zu leben und umzusetzen.
Also wenn man dieses Buch, das Größenwahn ja rausgegeben hat und wo die Geschichte des Größenwahns dokumentiert ist, wenn man das durchblättert, da entsteht schon der Eindruck, dass sich da ein paar Individualisten ausgetobt haben und die Gäste haben das gutiert und willig mitgemacht. Also da ist dann die Rede von Köchen, die eigentlich gar nicht kochen können und ein Wiener Schnitzel zubereiten, indem es zuerst gebraten und dann paniert wird, hat mich tief beeindruckt. Oder Kellnerinnen, die mit den Gästen diskutieren, statt zu bedienen, und eine Putzfrau, der die Jungfrau Maria erscheint und ähnliches mehr. Ist es jetzt überzeichnet oder sind das alles wahre Geschichten?
Das sind durchaus wahre Geschichten, aber das sind auch Geschichten aus der Anfangszeit. Und mit diesem Schnitzel, was später erst paniert wurde, das ist natürlich eine Geschichte, die ist einmal vorgekommen und wir haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. 1982 haben wir versucht, nach der Idee vom Hans-Jürgen eine Kantina zu machen mit mediterranen Gerichten sozusagen. Und das haben wir dann ja auch umgesetzt, auch mit Hilfe von Herrn von Büren, den muss ich nochmal erwähnen.
Selber Kneipier.
Ja, selber Kneipier, mittlerweile mit einem vietnamesischen Restaurant. Ja. Der hat sich sehr verdient gemacht bei dem Aufbau unserer neuen Küche 1982 seinerzeit. Aber das mit dem Schnitzel, das ist schiefgegangen. Wir sind sehr einfach angefangen. Ich weiß noch, am ersten Abend, wo wir aufgemacht haben, der Rote Stern Verlag war zu Gast, hatte sich einen Tisch gemietet und Kadi Wolf sehe ich immer noch sitzen, wie er missmutig an seinem Lammkotelett rumgeschnitten hat. Er hatte bestimmt recht, wir sind da ein bisschen, was Essen angeht, sind wir sehr blauäugig angefangen, haben uns aber ziemlich schnell besonnen und dann in der Folge einfache Gerichte, aber doch raffinierte Gerichte angeboten, wie Ratatouille, das war noch nicht selbstverständlich in Frankfurt seinerzeit, oder Hachis Parmentier, das hatte ich aus Paris gesehen, was die Studenten Kneipen da angeboten haben. Und dann ging es doch dann langsam aufwärts. Und wir mussten auch reagieren auf die Zeit. Zu Anfang waren wir die Szene-Kneipe. Es ging hauptsächlich um Trinken. Essen war nur Beiwerk. Und dann haben wir es doch geschafft, es zu einer deutschen, in Anführungszeichen, funktionierenden Kantina zu machen.
Hans-Peter Hogen, Sie haben schon gesagt, Sie stehen nach wie vor im Größenwahn. Ich glaube, jetzt sind es zurzeit gerade 3 Tage oder sind es 4 Tage in der Woche?
Ja, das ist auch ganz wichtig. Das haben wir eigentlich von Anfang an gehabt, dass wir unsere Zeit aufgeteilt haben und das Geschäft und die Gäste haben uns das einfach auch möglich gemacht. Ich hatte Zeit für meine Aktivitäten im gesellschaftlichen Bereich. Ich arbeite 3 volle Tage, Hans-Jürgen, mein Partner und guter Freund auch. Und er hatte Zeit für seine Familie. Er hat eine sehr schöne Frau, 3 tolle Töchter. Die sind schon jetzt langsam erwachsen. Uns ist eigentlich dadurch auch was gelungen. Wir sind nicht 7 Tage unablässig mit Kneipe konfrontiert gewesen, ja, sondern wir haben unseren Blick auch dann nach außen gerichtet und uns eben entweder für die Familie oder eben für
ja, Sie haben sich engagiert für das, ja, genau, wofür Sie dann auch Ihren Orden bekommen haben. Sie sind ein Gruppenmensch, kann ich da nur folgern, also immer dabei. Und da möchte ich doch jetzt noch erwähnen, Ihr jüngstes Projekt, das ist 40 plus und ist ein Forum für ältere Schwule. Ich könnte vermuten, Sie sind ja auch nicht mehr ganz jung, dass das sehr stark mit Ihren eigenen Bedürfnissen zu tun hat. Auch sowas wie individuelle, private Altersvorsorge ist, die, ja, Sie, genau, dazu gebracht hat, sowas ins Leben zu rufen. 40 plus.
Genau, ich bin auch nicht mehr taufrisch. Es war 1996, da haben wir das gegründet, das war vor 10 Jahren. Das war die Zeit, wo wir unsere Adressbücher neu sortieren mussten. Ich habe gedacht, mit wem werde ich alt? Ich kann mit niemandem über die gleiche Biografie mehr reden, der zu der gleichen Zeit was erlebt hat. Und dann haben wir eben...
Wieso können Sie mit niemandem über die gleiche Biografie?
Die Schwulen sind, zur Hälfte sind sie mir weggestorben, ach so, mit denen ich das alles erlebt habe. Ja. Die Studentenbewegung, die ersten Zeit der Schwulenbewegung, die Hälfte ist weg. Ja. Sie gibt's nicht mehr, sie sind gestorben. Und dann habe ich gedacht, ich muss neue Leute kennenlernen und eben auch, ich wollte anderen auch die Möglichkeit geben, älteren schwulen Menschen ihres gleichen Alters kennenzulernen, um miteinander zu kommunizieren, um zusammen was zu unternehmen, auch um die gesellschaftliche Verantwortung in der Stadt wahrzunehmen. Wir sind auch präsent auf dem CSD, wir zeigen uns in der Stadt und...
CSD?
CSD ist der Christopher Street Day, das ist der große Feiertag der Schwulen und Lesben. Der erinnert an den Aufstand von Lesben und Schwulen in New York 1969, die von der Polizei dort vertrimmt wurden. Und da haben sich in der Front zuerst die Transvestiten und dann auch die Schwulen dagegen gewandt. Und seitdem ist das unser Selbstbewusstseinsfeiertag sozusagen, und der jedes Jahr in den deutschen Städten stattfindet.
Forum 40 plus trifft sich einmal die Woche oder was, im Größenwahn?
Trifft sich, nein, nicht im Größenwahn, im Lesben-Schwulen Kulturhaus. Oh. Das gibt's auch in der Stadt. Das trifft sich 2-wöchentlich, da gibt's Vorträge, Diskussionen, Biografieabende. Es gibt auch noch am Wochenende gibt's Wanderungen, es gibt Museumsbesuche gemeinsame oder eben eine konkrete politische Aktion. Ja, und dann gab's ja noch den runden Tisch zur Situation von Lesben und Schwulen. Das sollte ich noch mal 2 Worte drüber sagen
können.
Da
haben Sie die Parteien des Stadtparlaments an einem runden Tisch zusammengebracht, ja?
Genau, und da haben sich alle größeren Parteien haben dort mitgemacht. Ganz vorneweg natürlich die Grünen, das muss man immer wieder sagen, aber auch die CDU, natürlich die SPD und die FAG und die FDP auch, wo es einfach darum ging, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie werden schwule Lesben in der Stadt behandelt, wird das wahrgenommen, wird Homosexualität wahrgenommen im alten Bereich, im Gesundheitsbereich, im Kulturbereich. Daraus ist auch entstanden ein Infotelefon, was zur Beratung dient für ältere homosexuelle Männer, die zum Beispiel im Dritten Reich in den 50er Jahren aufgewachsen sind, die normalen, üblichen Angebote der Szene gar nicht nutzen können, weil sie sich nicht schwul identifizieren. Schwul sagen wir ja erst zu uns seit 1970, seit der Schwulenbewegung. Bei diesem Telefon, als wir das einrichten wollten, hatten wir auch doch wieder Probleme. Da gab es zum Beispiel den Fall, dass eine wirklich anerkannte Einrichtung für ältere Frankfurter Bürger sich geweigert hat, unser Telefon für Homosexuelle unterzubringen. Ich will den Namen nicht nennen, das macht man nicht in so einer Sendung, aber ich will nur sagen, es gibt's und es sind im Vorstand dort auch anerkannte Politiker und auch Leute aus der Wirtschaft, das hat uns schwer getroffen. Also mich persönlich, für mich persönlich ist es immer wieder ein Rückschlag, eine Verletzung, wenn wir auf solche Reaktionen in der Stadt stoßen.
Das ist eine Ausgrenzung.
Ja, das ist, ja, aber es trifft mich wirklich sehr persönlich, obwohl ich doch mittlerweile so sagen, ich kann in mir gefestigt sein, aber das ist immer wieder ein Schlag ins Genick oder ins Gesicht. Ich hoffe doch, dass wir in der Stadt zunehmend zu der Einstellung kommen, dass Schwule und Lesben eben gleichberechtigte Bürger sind. Und ich bin sehr froh darüber, dass in dem Koalitionsvertrag CDU-Grüne, dass dort auch ein Punkt tolerantes Frankfurt aufgenommen worden ist, wo eben gesagt wird, dass die beiden Parteien und die Stadtregierung gegen die Diskriminierung von Lesben und Schwulen alles machen wollen, was in ihrer Macht steht.
Hans-Peter Hogen, wir haben jetzt sehr viel über Ihre politischen Aktivitäten geredet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Sie auch gern in die Oper gehen, denn die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben, ist ja eine Arie aus Don Giovanni.
Ja, das ist die Arie der Zerlina. Die Zerlina wurde vom Don Giovanni bedrängt. Sie besinnt sich aber und sie beschwört nun ihre Liebe und versucht ihren Masetto, ihrem Liebhaber, wieder zu umgarnen. Und das ist eben diese Arie, die ich mir ausgesucht habe. Mozart ist ein wunderbarer Komponist und er weiß es einfach, über die leidenschaftliche Liebe zu schreiben und das in Musik zu formen. Das tut dem Herzen gut und dem Gemüt.
Und Sie gehen gern in die Oper?
Ja, sehr häufig. Ich habe ein Premierenabonnement. Das gibt mir sehr viel und ich lese die Libretti vorher, setze mich auseinander. Ich gehe auch ins Schauspiel, aber Oper ist nochmal etwas anderes. Es ist doch ein bisschen theatralischer. Und
das Gefühl.
Ja, das Gefühl kommt mir zum Ausdruck. Und die Frankfurter Oper ist ja eine tolle Institution und ganz tolle Sänger und Inszenierungen sind auch stimmig. Also es gibt mir sehr viel.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier bei HR2 Doppelkopf zu Gast waren, Hans-Peter Hogen. Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.